mit einer Frage beginnen. Haben Sie heute Morgen schon eine Flasche Sekt kaltgestellt? Oder haben Sie eine Flasche guten Wein aus Ihrem Weinkeller, so Sie denn einen haben, hervorgeholt und schon fest eingeplant, dass Sie heute diese Flasche öffnen werden und auf den heutigen Tag anstoßen werden? Heute ist Reformationstag, Reformationsfest. Das ist ein Festtag und Feste sollen gefeiert werden. Ich glaube, Sie haben schon ganz viel gemacht. Sie haben sich aufgemacht zu diesem Gottesdienst oder haben am Livestream sich zugeschaltet, um was zu tun, ja, um Gott die Ehre zu geben, um ihm zu danken für das, was er uns vor 500 Jahren da geschenkt hat. Und ich glaube, wir haben allen Grund, diesen Festtag heute zu begehen. Wenn uns etwas wichtig ist, dann feiern wir das. Wenn uns etwas kostbar ist, dann nehmen wir die Sektgläser hervor und stoßen drauf an. Und ich glaube, wir sollten am heutigen Tag beides tun. Also ich meine das ernst, ja, um das nochmal zu sagen, mit dem Glas Sekt oder dem Glas Wein. Wir sollten aber vor allem Gott die Ehre geben für das, was er damals geschenkt hat. Und ich nehme auch wahr, dass in unserem Land dieser Reformationstag, ich will nicht sagen in Vergessenheit gerät, aber mehr und mehr in den Hintergrund. Wenn ich in die Medien schaue, sehe ich ganz viel von Halloween und ganz wenig von Reformation. Und wir Christen, wir evangelischen Christen, und es ist toll, dass wir heute als Allianzgemeinde zusammen sind, sollten uns das nicht nehmen lassen. Wir sollten feiern und das tun wir mit diesem Gottesdienst. Was feiern wir? Dass unser christlicher Glaube wieder auf dem richtigen Fundament steht. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Meine Predigt ist ganz einfach aufgebaut. Ich möchte Ihnen drei Fragen so mitgeben und auch ein bisschen in die damalige Zeit hineintauchen, damit wir verstehen, was damals passiert ist und was das für eine Bedeutung für uns heute hat. Meine Fragen sind: erstens, wie kam es zur Reformation? Zweitens, was waren die Hauptanliegen der Reformatoren? Und drittens, welches Erbe der Reformation sollten wir bewahren? Also erstens, wie kam es zur Reformation? Dass die Reformation stattfinden konnte, wurde von einer ganzen Reihe von, ich sag mal, günstigen Begleitumständen überhaupt ermöglicht. Also da war die politische Lage gut, dass das passieren konnte. Der Buchdruck, der ja damals ganz neu war, hat der Reformation in hohem Maße geholfen. Man könnte noch viele Faktoren anführen. Die Reformation fand aber vor allem deswegen statt, weil im Leben eines Mannes und in seinem Verhältnis zu Gott sich Entscheidendes abgespielt hat. Da war ein Mann, der litt so unter der Last seiner Sünde, dass er daran fast zerbrochen ist. Martin Luther lebte im Kloster der Augustiner-Eremiten in Erfurt. Und das, was sich damals in seiner Klosterzelle abspielte, das können wir uns heute kaum vorstellen. Auf diesen wenigen Quadratmetern suchte Luther einen Gott, der ihm gnädig ist, und er fand ihn nicht. Er hatte gebetet, er hat gefastet, er saß stundenlang in der Kälte in seiner Zelle, bis er daran fast zerbrochen werde. Er fastete, er lebte das so intensiv, dass seine Mitbrüder befürchteten, dass er bald sterben würde. So weit hat er das getrieben. Es gab Tage, an denen er seinen Seelsorger, das war Johann von Staupitz, über einen Zeitraum von 6 Stunden seine Sünden bekannte. Und am nächsten Tag kam er wieder. Sein Beichtvater wusste fast auch nicht mehr, was soll ich mit diesem Luther anfangen? Der kommt mir Tag für Tag und ist dermaßen von Sünden geplagt. Luther hatte Angst vor Gott. Es jagte ihm einen Schrecken ein, wenn er an Gott dachte. Er rechnete schon mit der Gnade Gottes, aber er dachte, dass er sich diese Gnade erst verdienen müsste. Was ihn antrieb, war die Frage, wie kann ich vor dem heiligen Gott gerecht werden? Wie kann ich Vergebung erlangen und von der Hölle in den Himmel kommen? Und Luther war klar, dass er sowohl von seiner Stellung als auch von seinem Verhalten her ein Sünder war. Und Luther war auch klar, dass Gott durch und durch heilig ist und dass zwischen ihm und dem lebendigen Gott eine unüberwahrte Kluft besteht. Luther war gefangen in einer Religion ohne Evangelium. Er fand auf seine drängendste Frage, was muss ich tun, damit Gott mir gnädig ist, keine Antwort. Er lebt in einer Religion ohne Frieden, ohne Freude und ohne Hoffnung. Es gibt eine biblische Person, die Ähnliches durchlebt hat wie Luther, oder ich muss vielleicht sagen, Luther hat Ähnliches durchlebt wie diese biblische Person, und das war Hiob. Hiob beschreibt, dass Gott selbst ihn ängstlich und bitter gemacht hat. Er sagt am Ende, er werde sterben, um nicht mehr in der Gegenwart Gottes zu sein. Und dann kommen seine Freunde und versuchen ihn zu trösten. Und ein Freund sagt ihm, du musst dir mehr Mühe geben, du musst dich mehr anstrengen, werde ein besserer Mensch. Und das sagt er zu einem Hiob. Im Hiob-Buch im ersten Vers heißt es, Hiob war tadellos und vollkommen und das Böse meidend. Ich glaube kaum, dass in diesem Gottesdienstraum oder an dem Bildschirm jemand da ist, der menschlich gesprochen, ja, so fromm war wie Hiob. Hiob wusste aber, dass er nicht gerecht dastand vor Gott. Ich kann gar nicht so werden, wie ich sein soll. Der Maßstab ist zu hoch. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Sogar ein guter Mensch wie Hiob. Im Psalm 143, Vers 2 steht, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Alle Religionen dieser Welt versuchen, diese Frage zu beantworten, aber alle Religionen geben, wie die Freunde Hiobs, eine falsche Antwort, wenn sie nicht mit dem Evangelium antworten. Die Antwort, gib dir mehr Mühe, werde ein besserer Mensch. Und das führt Menschen in eine Gefangenschaft. Luther war gefangen in diesem Denken. Genauso war auch der Apostel Paulus gefangen in seinem Pharisäertum. Und Paulus sagt dann rückblickend, nachdem er Jesus Christus kennengelernt und erkannt hat, all das, was vorher war, all das war nur, und ich muss es mit diesen deftigen Worten sagen, so steht es in der Bibel, all das war nur Dreck. Als Paulus Christus erkannt hat, hat er das alles weggeworfen. Und Paulus schreibt dann, dass er seine eigene Gerechtigkeit gesucht hat. Er hat die Maßstäbe aufgestellt, wie er vor Gott gerecht werden möchte. Und das ist der falsche Weg. Das ist der Weg, der uns nicht zu Gott führt. Was waren, das ist mein zweiter Punkt, und da möchte ich da eine Frage, auf die Frage eine Antwort geben, was waren die Hauptanliegen der Reformatoren? Was hat sie bewegt? Und ich möchte uns dazu einen Bibelvers vorlesen, der aus meiner Sicht die Reformation extrem gut zusammenfasst. Wir haben den schon gehört und sehen den gleich nochmal eingeblendet. Der steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also worum geht es hier? Es geht um die Frage der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht, was wir Menschen uns ausdenken, nicht, was wir uns so zusammenreißen. Es geht um die Frage, was gilt vor Gott. Dieses Wort Gerechtigkeit ist heute ein bisschen schwierig, weil wir das oft ganz schnell falsch hören. Wir hören meist an soziale Gerechtigkeit und denken irgendwie an einen Ausgleich zwischen Arm und Reich. Darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob wir so, wie wir sind, auf einer Stufe mit dem heiligen Gott stehen können. Es geht eigentlich um die Frage, wenn ich es ganz einfach sagen darf, ob wir so, wie wir sind, eine weiße Weste anhaben, vor Gott im Lichte Gottes. Und Luther war seiner Meinung nach meilenweit davon entfernt, eine weiße Weste vor dem lebendigen Gott anzuhaben. Was hat er entdeckt? Was steht in diesem Vers? Als Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz starb, da hing an diesem Kreuz ein Mann, der in seinem ganzen Leben kein einziges Mal gelogen hat. Da hing an diesem Kreuz ein Mann, der in seinem ganzen Leben kein einziges Mal betrogen hat. Da hing an diesem Kreuz ein Mann, der in seinem ganzen Leben kein einziges Mal etwas gestohlen hat. Und ich könnte alle Gebote durchgehen. Da starb ein Mann, der war wahrhaftig ohne Sünde. Wenn überhaupt jemand diesen Tod am Kreuz nicht verdient hat, dann war es der Sohn Gottes, Jesus Christus. Als die Jesus verurteilt hatten, hatten die ein ganz schönes Problem. Nämlich, die mussten ihm ja eine Schuld nachweisen und sie fanden keine. Jesus hat gefragt, wer kann mich einer Sünde zeihen? Also wer kann mir überhaupt eine Schuld nachweisen? Und sie fanden keine. Was haben sie gemacht? Sie haben sich falsche Zeugen gekauft. Falsche Zeugen, also die haben betrogen und gelogen. Und diese falschen Zeugen auch. Aber Jesus war der, so heißt es in diesem Bibelwort, der von keiner Sünde wusste, der in seinem ganzen Leben keine Sünde kannte. Das war Jesus Christus. Und was heißt es nun? Er wurde zur Sünde gemacht. Was ist da passiert am Kreuz? Gott hat am Kreuz alle Schuld der Menschheit auf seinen Sohn geworfen. Alle Sünden von allen Menschen aller Zeiten, die jemals begangen wurden und die jemals begangen werden. Also auch die Sünden von Martin Luther hat Gott damals an das Kreuz geworfen, auf seinen Sohn. Auch deine Sünden, auch meine Sünden, all das hat Jesus, hat Gott auf seinen Sohn geworfen. Übrigens auch die Sünden des Volkes Israel im Alten Bund, denn so heißt es im Hebräerbrief, das Blut von Opfertieren kann zwar Sünden zudecken, aber nicht wirklich Sünden vergeben. Aber das Blut Jesu Christi kann das. Es macht uns rein von aller Sünde. Und dieser Jesus wurde von Gott für uns zur Sünde gemacht. Luther hatte verstanden, es geht nicht um mein Verdienst, es geht allein um das Verdienst Jesu Christi. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit, nicht um meine weiße Weste, es geht um seine Gerechtigkeit. Jesus Christus hat diese weiße Weste. Die Reformatoren nannten das den fröhlichen Tausch. Und das war mit eines ihrer Hauptanliegen. Ich bekomme von Gott Gerechtigkeit geschenkt und Jesus bekommt meine Schuld geschenkt. Wenn ich es ganz einfach sagen darf, dann ist es so, Gott schaut auf das Kreuz und er sieht dich da hängen oder er sieht mich da hängen. Und er schaut auf dich und er sieht Jesus Christus. So ist unser Gott. Er vertauscht es. Ja? Und das ist das, was Luther erkannt hat. Und Luther hat erkannt, mein Sündenproblem, das hat Gott am Kreuz gelöst. Er durfte den Glauben entdecken, der sich auf das verlässt, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und nicht auf seine Leistungen in der Klosterzelle. Luther hatte in seiner Tradition, in der er aber aufgewachsen war, etwas ganz anderes gelernt. Er hatte viele Dinge gelernt, die irgendwie hinzukamen und das Eigentliche verfälscht haben. Er hat gelernt, es geht um die Bibel und um die Tradition. Es geht um Glauben und um gute Werke. Es geht um Gnade und um unser Tun. Es geht um Jesus Christus und die Heiligen. Und Luther hielt dem entgegen, nein, es geht allein um die Schrift. Es geht darum, dass wir allein aus Glauben vor Gott gerecht werden, allein aus Gnaden und allein durch Jesus Christus. Man könnte sagen, dass das Hauptanliegen der Reformation war eigentlich dieses Wort allein. Ja? Dass Dinge, die im Laufe der Jahre und Jahrhunderte oder im Laufe des Jahrtausends hinzugefügt wurden, dass die wieder wegkamen. Ich möchte es mal an einem Beispiel sagen. Paulus setzt sich im Galaterbrief mit Judenchristen auseinander, also mit Christen, die aus dem Judentum kamen, und die befürworten plötzlich wieder die Beschneidung. Also die sagen, jawohl, wir wollen die Gnade Gottes haben, aber wir fügen etwas hinzu, und zwar die Beschneidung. Also ich könnte sagen, 99% Gnade Gottes und 1% Beschneidung kommt dazu. Und Paulus sagt nun, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. Ihr macht alles kaputt. Es ist allein die Gnade und allein Christus. Und das hatte Luther erkannt. Und das hat vor 500 Jahren, ich möchte sagen, die Welt aus den Angeln gehoben. Wir als Christen dürfen ja nicht so stolz sein und in der Kirche, ja, schwierig. Aber ich glaube, wir Deutschen dürfen ein bisschen stolz sein, dass wir das Mutterland der Reformation sind. Hey, wir sind es, ja. Luther war ein Deutscher und es ging von deutschen Landen aus in alle Welt hinein. Ein drittes und letztes: Welches Erbe der Reformation sollten wir bewahren? Was nehmen Sie jetzt mit? Was leben Sie von der Reformation her? Was ist wichtig? Ich habe einige kurze Punkte. Erstens, wenn ich zu Jesus gehöre, dann bekomme ich das, was Jesus gehört. Ich bin ein Miterbe Jesu Christi. Nochmal dieser wichtige Satz. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann bekomme ich das, was Jesus gehört. So einfach ist das bei Gott. Ich bekomme seine Gerechtigkeit geschenkt und Jesus bekommt meine Schuld. Ich bekomme eine weiße Weste. Ich frage manchmal Leute so auf der Straße, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme, so ganz direkte Fragen. Mal angenommen, Sie würden heute sterben und würden vor dem lebendigen Gott gehen, was würden Sie dem sagen? Und die Leute fangen dann aufzuzählen und sagen, also ein Heiliger bin ich nicht, aber ich bin doch ein moralischer Mensch. Und wenn ich mich mit meinem Nachbarn vergleiche, dann stehe ich doch ganz gut da. Und so oder so ähnlich antworten ganz viele Menschen. Und was sie da machen, sie bauen auf ihre eigene Gerechtigkeit. Sie haben die Botschaft von Jesus Christus noch nicht gehört. Sie haben noch nicht verstanden, dass Gott unsere eigene Gerechtigkeit nicht anerkennen wird. Und diese Leute sind in höchster Not. Man muss ihnen sagen, Gott wird dich nicht durch deine eigene Gerechtigkeit annehmen und deinen Nachbarn auch nicht. Er wird nur die annehmen, die diese Gerechtigkeit von Jesus Christus im Glauben erworben haben, die eine weiße Weste angezogen haben. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann bekomme ich das, was Jesus gehört. Zweitens, das Evangelium, und das ist sehr radikal, hebt alle Unterschiede auf. Es hebt alle Unterschiede unter uns Menschen auf. Alle werden errettet allein durch Glauben aus Gnade. Es gibt nichts anderes. Es ist hier kein Unterschied, schreibt Paulus. Stellen wir uns vor, es käme, ich weiß nicht, ob es das in Halver gibt, jetzt ein stadtbekannter Sünder in unser Gotteshaus rein. Und wir sitzen da und würden vielleicht, ich weiß nicht, innerlich ein bisschen die Nase rümpfen, könnte sein. Und wir gehen unsere Leistungen so durch, ich weiß nicht, wie wir Gottesdienste besuchen und was wir so machen, und wir fangen an, uns zu vergleichen. Und Paulus sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir sind alle gleich und haben alle aus uns heraus diesen Ruhm nicht. Und dann macht es keinen Unterschied, was dieser, ich bleibe bei dem Beispiel, was dieser stadtbekannte Sünder alles auf dem Kerbholz hat. Das macht keinen Unterschied mehr. Das Evangelium hebt alle Unterschiede auf. Es ist hier kein Unterschied, sagt Paulus. Und was habe ich in der Seelsorge schon mit Menschen zu tun gehabt, die wirklich durch Sünden geplagt sind, die nicht davon loskommen, die in tiefster Not sind? Und was haben wir da für eine gute Botschaft mit dem Evangelium? Es macht keinen Unterschied. Und das war übrigens das Anliegen der Reformatoren, dass das wirklich gepredigt wird. Sie alle, die Sie hier sind, wäre das ein Anliegen, dass dieser Jesus und dieses Evangelium ja noch viel mehr in unserer Stadt, in unserem Land gepredigt wird. Und ein letztes, sagen wir viermal allein. Sagen wir wie Luther viermal allein. Vor 500 Jahren, oder wer es genau haben will, vor 500 Jahren und einem halben Jahr und zwei Wochen, nämlich am 17. und 18. April 1521 stand Luther vor dem Reichstag in Worms und er ist dahin eingeladen, um nur eine Sache zu tun, zu widerrufen. Da war der Kaiser, da waren die sieben Kurfürsten vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Der Papst war nicht selber da, aber er war durch seine Leute vertreten. Also Luther stand da vor allem, was Rang und Namen in der damaligen Zeit hatte. Er war vor der geistlichen und weltlichen Macht. Und dieser Luther war eingeladen, um zu widerrufen. Und wir kennen diese berühmten Worte, wo Luther nicht widerruft, wo er am Schluss dann endet und er weiß um die Tragweite seiner Aussagen. Er weiß eigentlich, dass sein Leben jetzt in hohem Maß bedroht ist. Und er sagt dann am Ende, Gott helfe mir, Amen. Was aber viele nicht wissen, ist, wie dann der Kaiser Karl V. auf Luthers Antwort reagiert hat. Und ich möchte uns diese zwei Sätze mal vorlesen. Was hat Karl V. dem Luther geantwortet? Denn es ist sicher, dass ein einzelner Mönch in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie sie seit mehr als 1000 Jahren gelehrt wird, steht. Deshalb bin ich fest entschlossen, an diese Sache meine Reiche und Herrschaften, mein Leben, mein Blut und meine Seele zu setzen. Also der Kaiser sagt dem Luther, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, mit meinem ganzen Leben, mit meinem Blut, um deine Auffassung zu bekämpfen. Und er argumentiert mit, und Karl V. kam auch so aus einer guten, hohen Tradition, gute Christen, und er argumentiert mit, es wurde ja jetzt 1000 Jahre lang was anderes gelehrt. Und Luther hielt dem entgegen, nicht Bibel und Tradition, die dürfen nicht auf eine Stufe gestellt werden. Es darf nicht das Wort Gottes mit menschlichen Auffassungen auf eine Stufe gestellt werden. Und Luther blieb bei seiner Auffassung. Er hat viermal allein gesagt. Nicht Bibel und Tradition sind die Grundlage unseres Glaubens. Es ist die Bibel allein, allein die Schrift. Nicht durch Glaube und Werke werden wir gerettet, sondern allein durch den Glauben. Nicht Gottes Gnade, nicht durch Gottes Gnade und unser Tun werden wir gerecht, sondern allein aus Gnade. Wir vertrauen nicht auf Jesus Christus und auf die Heiligen, sondern wir vertrauen auf Jesus allein. Luther sagte an entscheidender Stelle, viermal allein und ich glaube, wir sollten das auch tun. Das ist evangelischer Glaube. Entscheidend ist, dass wir allein auf den Namen Jesus Christus vertrauen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dass Luther das neu entdeckt hat und neu in die Mitte gesetzt hat, das ist für uns allemal Grund, das zu feiern. Und dazu lade ich Sie ein. Ich erinnere noch mal gern an meine Aufforderung, machen Sie damit, was Sie wollen, heute wirklich mit einem Glas Sekt anzustoßen oder einem Glas Wein. Das ist ein wichtiger Tag. Das ist was ganz Entscheidendes, Kostbares. Und Gott am heutigen Tag im Gebet oder was wir auch immer noch tun, die Erde darüber zu geben für das, was er uns geschenkt hat. Amen.